auf Seite 67. Haushälterschaft, dieses komplizierte Wort, das wird manchmal in der Bibel benutzt, Haushälterschaft. Das heißt einfach, wir sind wie, sagen wir, Haushälter, ähnlich wie jetzt, wie kann man das jetzt besser erklären? Welches deutsche Wort wäre jetzt besser als Haushälter? Ein Verwalter vielleicht, ne? Verwalter. Ja, ich denke, Verwalter ist sogar besser oder erklärt oder verständlicher als Haushälter. Ja, obwohl er. Ne, ich denke mehr, er Buchhalter ist mehr, ne, jemand, der einfach auflistet, was alles ausgegeben wurde und eingegangen ist. Aber ein Verwalter ist schon eine Person, die mehr Verantwortung trägt für die Sache. Ne? Verwalten. Das heißt, wirklich aktiv sein, um zu schauen, dass die Güter, die man zur Verfügung gestellt bekommt, dass man die dann auch vermehrt oder dass man die immer schön haltet oder dass die dann wirklich, wenn es jetzt dann zum Beispiel um Finanzen geht, Finanzverwaltung heißt, dass dieses Geld dann auch wachsen soll und nicht verringern soll. Ne? Das ist ein Beispiel. Ja, oder jetzt, wenn ein Gut, wenn man jetzt ein Stück Land bekommt, dass man das, was da gepflanzt wird, dann auch viel geerntet wird, so dass der Besitzer dann auch einen Anteil davon bekommt oder so. Das wäre so eine Verwaltung. Was bedeutet Verwaltung? Und Haushälterschaft bedeutet, dass wir haben bestimmte Sachen bekommen, sei es jetzt das Leben, Gesundheit, Familie und die ganzen Sachen, die wir bekommen haben. Aber das gehört jetzt uns nicht mehr, weil wir es Jesus gegeben haben. Wir haben uns bekehrt und haben gesagt, Jesus, dir gehört jetzt mein Leben. Das heißt, er hat uns alles geliehen. Alles, was wir haben, in Klammern, hat er uns geliehen, damit wir es verwalten. Und das heißt Haushälterschaft. Und heute ist das Thema Arbeit und Finanzen. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. 2. Thessalonicher 3, 10. Ein ganz wichtiger Vers. Auf der nächsten Seite, ja, auf der nächsten Seite, ne, auf der nächsten Seite, Würde der Arbeit, ne, das, was Franziska jetzt gesagt hat, viele nehmen das sich nicht aufs Herz. Ne? Wir sehen das zum Beispiel jeden Tag, werden wir bombardiert. Mein E-Mail-Account wird vollgepumpt mit E-Mails, die sagen, werde Millionär. Ne? Methode, um Millionär zu werden. Methode, um nie mehr zu arbeiten zu müssen. Ne? Lottospiel umsonst oder so. Und Rente umsonst oder Lotto, Spiel im Lotto und gewinne eine Rente. Das alles hat damit zu tun, hier wie es steht, ne, der Traum der Menschheit, der Traum aller Menschen seit der Antike ist, nicht zu arbeiten zu müssen, anderen für sich arbeiten zu lassen. Ja, warum ist das so? Das ist so, weil der Mensch ein Sünder ist, weil der Mensch sich von Gott entfernt hat, weil Gott ist ein arbeitsliebender Gott. 1. Mose 2, Vers 2. 1. Mose, ganz am Anfang wissen wir, Gott hat alles geschaffen, er hat gearbeitet. Gott ist ein arbeitsliebender Gott. Und auch ein Jünger Jesu soll nicht arbeitsscheu sein. Wir wollen Gott ähnlich sein. Es gibt solche Verse, ne? Sei heilig, weil ich heilig bin. Das heißt, oder sei meine Nachahmer, wie ich von Jesus bin. Und so weiter. Es gibt viele Verse, die uns erklären, dass wir uns von Gott was abgucken sollen, dass wir Gott ähnlicher werden sollen in unser Handeln, in unser Charakter und so weiter. Und auch mit der Arbeit hat es auf sich. Ein Christ soll die Arbeit lieben, weil Arbeit heißt schaffen, was machen, was bewirken. Und Gott liebt das. Gott liebt Sachen zu bewirken, Sachen zu kreieren. und nützlich zu sein und so weiter. Und wir sollen das auch lieben. Ja, hier habe ich ein paar Verse genannt. Johannes 5, 17, Epheser 5, 1, 1. Korinther 11, 1. Ne? Wir sollen Gott nachahmen. Wenn er die Arbeit liebt, sollen wir Arbeit auch lieben. Aber natürlich sollen wir uns fragen, welche Arbeit sollen wir tun? Ja, die Frage, welchem Beruf man nachgehen soll, ist sehr wichtig. Ein Jünger muss sich auch hier sich vom Herrn leiten lassen und sich nicht von weltlichen Prinzipien leiten lassen. Und weltlichen Prinzipien, welche sind die? Viel Geld verdienen, ein riesengroßes Haus zu kaufen, sehr angesehen zu sein und berühmt werden. Das heißt, das sind diese Prinzipien, die die weltlichen Menschen leiten in der Berufswahl. Die fragen sich, in welchem Beruf kann ich mehr Geld verdienen oder kann ich mehr angesehen werden, etc. Aber diese Gedanken sollen uns nicht leiten, sondern der Herr. Wie kann ich dem Herrn besser dienen? Und natürlich kann uns Gott selber am besten leiten, wenn wir ihm fragen, Gott, welchen Beruf möchtest du, was ich tue? Oder zeig mir, was ich tun soll. Öffne mir eine Tür, wodurch du mir zeigst, was du willst, dass ich machen soll und so weiter. Ja? Darum ist es wichtig, die eigenen Gaben einzuschätzen und sich zu fragen, wie man am besten durch die Arbeit Gott verherrlichen und dem Nächsten dienen kann. Die eigenen Gaben einzuschätzen. So, was kann ich am besten oder seit meiner Bekehrung? Wie gebraucht mich Gott in meinem Umfeld und so weiter? Und so können wir auch einschätzen, wo ich am besten reinpasse, in welche Art von Beruf ich am besten reinpasse, wo ich fühle, dass der Heilige Geist mich dort leitet, um Menschen ein Segen zu sein, vielleicht zu evangelisieren oder in verschiedene Art und Weise die Menschen zu segnen. Hier ein Kommentar. Während der Schule und des Studiums gilt, die Arbeit eines Studenten ist studieren. Weil viele denken, ja, aber ein Student, der arbeitet nicht. Ein Student arbeitet nicht, denken viele. Und vielleicht sogar Studenten denken das, ja, aber ich möchte arbeiten. Ich möchte Geld verdienen und ich möchte was Nützliches machen, nicht nur studieren. Und hier habe ich das betont. Die Arbeit eines Studenten ist studieren. Weil wenn ein Schüler schlechte Noten schreibt, dann hilft es ihm nicht in seiner Zukunft, in seiner Karriere, in einen Beruf. Wenn er jetzt schlechte Noten schreibt, das heißt, es geht nicht so sehr um die Noten, aber um den Inhalt. Wenn er jetzt den Inhalt nicht wirklich verstanden hat, wie kann er dann seinen Beruf gut ausüben? Darum ist wichtig, dass ein Studierender, ein Schüler sich voll im Studium konzentriert, damit er später dann auch seinen Job, seine Arbeit gut machen kann. Das ist einfach so ein Kommentar. Und auch ein Jünger Jesu gibt sich die höchste Mühe in der Jüngerschaft. Das ist ein Parallel. Ja? Wir müssen auch wissen, in welcher Zeit, in welcher Phase unseres Lebens wir uns befinden. Nächste Überschrift, Haushälterschaft. Finanzen spielen eine überdurchschnittliche Rolle im geistlichen Leben. Ja, ganz wichtig. Geld, ja, in der Welt gibt es dieses Sprichwort, Geld regiert die Welt. Ja, wir wissen, Satan regiert die Welt, aber sehr viel, sehr oft durch das Geld. Ne? Geld hat eine wichtige Rolle, aber auch im geistlichen Leben hat Geld eine wichtige Rolle. Wie sage ich das? Also viele sagen, ja, Geld unwichtig. Geld ist weltlich. Geld ist Materie. Aber durch die Art und Weise, wie wir unsere Finanzen verwalten, wird der Glaube an Jesus offenbart. Die Art, wie wir unser Geld ausgeben, zeigt die Art unseres Glaubens. Versteht ihr? Es hängt eng zusammen. Oder ne, wie wir jetzt sparen etc., was wir kaufen, die Art der Sachen, die wir kaufen, die Gedanken, die wir in diesem Bezug haben und zum Beispiel auch Geldmangel ist eine Art, wodurch Gott in unserem Glauben arbeitet. Wenn uns Geld fehlt, wenn Gott erlaubt, dass wir wenig Geld haben, wie reagieren wir? Fallen wir aus dem Glauben? Leugnen wir Gott? Schimpfen wir? Tun wir unüberlegte Sachen? Rennen wir wie verrückt hinter irgendjemand und borgen wir uns Geld, machen Schulden, ohne Gott zu fragen, ohne ihn zu warten, ohne zu beten, ohne seine Hilfe zu warten, ohne Geduld zu haben, etc. Ne? Geld hat wirklich viel mit dem Glauben zu tun, weil durch Geld sind viele vom Glauben abgefallen und wir beweisen unseren Glauben an Gott, wenn es uns an Geld fehlt. Weil es leicht zu sagen, ich glaube an Gott, wenn wir alles haben, versteht ihr? Wenn es uns gut geht, dann ist leicht zu sagen, ich glaube an Gott. Ne? Aber wenn es eng wird, dann zeigt sich, ob wir wirklich glauben oder nicht. Und darum erlaubt uns Gott auch manchmal. Und hoffentlich passiert das auch ab und zu, dass es eng wird in dem finanziellen Bereich, weil wir dann wirklich nachdenken können, ja, was tue ich jetzt? Beten, vertrauen, dass Gott das lösen wird. Ja, nächster Abschnitt. Wir sind Haushalter Gottes. Gott hat alles geschaffen und die Menschen als Verwalter über die Erde gestellt. Ja, und da wir jetzt Christen sind, ist es noch ernster. Ne? Wir haben selber alles Jesus gegeben. Ne? Obwohl auch für die Menschen, die jetzt nicht Christen sind, gilt das Gleiche. Die denken, sie haben sehr viel, aber sie haben nichts. Wenn sie sterben, nehmen sie nichts mit. Sie denken, sie haben so viel und sie machen sich Illusionen. Und wir machen uns keine Illusionen. Wir sagen, Jesus, uns gehört nichts. Wir sind nur Verwalter. Und wir wissen, wenn jemand ein Verwalter ist, dann will er, sollte er diese Arbeit sehr gewissenhaft machen. Er hat doch eine Verpflichtung. Er muss Rechenschaft ablegen von dieser, von den Sachen, die er bekommen hat. Und das Gleiche gilt uns. Wir wissen, wir müssen irgendwann erklären, Gott erklären, was habe ich gemacht damit, was du mir gegeben hast. Gut, nächste Überschrift aus der nächsten Seite, Seite 69, Schulden. Hier müssen wir 5. Mose Kapitel 28 lesen, den ganzen Kapitel. Bitte macht das zu Hause. Ein sehr starker Kapitel, weil da ist die Rede von Segen und Fluch. Segen und Fluch. Und da wird auch geredet, dass auch ein Teil des Segens, ein Teil des Fluches mit Besitztümer zu tun hat. Und wenn man gesegnet ist, dann geht es uns finanziell besser. Und wenn wir verflucht sind, geht es uns finanziell nicht so gut. Natürlich dürfen wir das jetzt nicht übertragen auf Menschen ohne Jesus, weil diese Worte wurden zum Volk Gottes gerichtet. Und darum geht es. Menschen, die jetzt Jesus folgen, Jesus treu sind, und Menschen, die zu Jesus gekommen sind, aber dann Jesus nicht gehorchen. Darum geht es, um gläubige Menschen. Und es geht auch nicht um Geschäfte mit Gott. Es gibt Leute, die dann das jetzt wieder religiös interpretieren und sagen, ja, wenn du viel Geld hast, dann bist du gesegnet. Und wenn du arm bist, ist, weil du verflucht bist. Ist auch falsch. Die meisten Propheten, die waren arm. Und die waren die geistlichsten Menschen, die es gab. Ist nur ein Beispiel. Aber trotzdem hat es auch immer damit zu tun. Wenn wir an Jesus glauben, haben wir Phasen, wo Jesus erlaubt, dass es uns schlecht geht, weil er unseren Glauben prüfen will. Aber dann, nachdem unser Glauben geprüft wurde, dann geht es uns wieder besser. Ja, und wir sind gesegnet, so und so. Und auch wenn wir durchs dunkle Tal laufen, sind wir gesegnet. Wir sind immer gesegnet. Epheser 2,20 sagt das. Wir sind immer gesegnet. Aber ja, Finanzen haben auch immer damit zu tun, dass man sich einfach ein bisschen wohler fühlt, wenn man auch genügend Geld hat, um die Rechnungen zu bezahlen. Und in letzter Zeit habe ich auch diese Erfahrung gemacht, dass wir auch Geld für das Reich Gottes brauchen, wenn wir evangelisieren wollen, dann brauchen wir auch die Bibeln, die Traktate und die Mittel, Benzin und so weiter. Und wir müssen auch selber essen. Wir sind auch Missionare, die jetzt ganzzeitlich Missionare sind. Wir brauchen auch unsere Miete zahlen und so weiter. Das heißt, es hat immer mit Geld zu tun und dadurch mit dem Glauben zu tun. 5. Mose 28, 44. Franziska, würdest du diesen Vers bitte lesen?
Sein und mir die Sklaven. 5. Mose 28, 44.
Gut. Hier ist die Rede von wer borgt wem. Wenn wir nicht gesegnet sind, brauchen wir immer uns Geld borgen. Und wenn wir gesegnet sind, dann können wir anderen Geld borgen. Und Jesus hat gesagt, borgt nicht, sondern gibt. Ja, sollen wir auch sehr stark in unser Herz dieses Prinzip haben. Am besten, wenn man den Leuten Geld gibt und nicht immer borgt und immer wartet, dass die Leute uns das zurückgeben. Manchmal ja, müssen wir das machen, manchmal brauchen wir selber das Geld, aber meistens sollen wir einfach sagen, hier, ich schenke es dir, wenn du es brauchst. Weil meistens auch die Leute, die uns bieten, borgst du mir Geld, ja, die machen das, weil sie kein Geld haben. Ne? Und wie sollen sie das Geld dann zurückgeben? Ja. Manchmal ist es einfach ein Notfall. Nächste Woche kriegen sie ihr Lohn und dann haben sie das Geld wieder. Okay. Die Art und Weise, wie man persönlichen Finanzen verwaltet, ja, ein wichtiger Prinzip, ne, Bruder Stefan? Weniger ausgeben, als man verdient. Lass mich mal zuerst diesen Satz kommentieren. Persönlichen Finanzen verwalten ist ein wichtiges Thema im Leben jeder Einzelner von uns. Persönliche Finanzen verwalten. Wir haben immer mit Geld etwas zu tun. Wir sind immer beschäftigt mit Geld. Und wir müssen lernen, wie wir damit umgehen, damit wir auch Frieden haben. Ist auch ein Ziel. Weil der Feind will uns den Frieden nehmen mit Schulden. Und Gott will, dass wir in Frieden leben. Und darum ist wichtig, ja, wie können wir das? Wenn wir jetzt Schulden haben, was machen wir? Hier ein paar Prinzipien, die ich aus meiner Erfahrung genommen habe, aber die mit jetzt 5. Mose zu tun haben. Weil früher hatte ich ja mein Dispo überzogen und in der Kreditkarte hatte ich auch sehr viel Schulden. Und dann habe ich 5. Mose 28 gelesen und hatte mich gefragt, aber schau mal, wenn ich gesegnet bin, wieso habe ich dann Schulden? Da habe ich gebetet und ja, diese Wahrheit kommt irgendwann dann zum Vorschein. Weniger ausgeben, als man verdient. Ja, wenn ich das Dispo überzogen hat, heißt es, dass ich das mehr ausgegeben hat, als ich tatsächlich habe. Das heißt, ich muss mich zügeln. Ein konkreter Schritt, Dispo und Kreditkarte kündigen. Ich bin zur Bank gegangen, habe gesagt, ich will mein Dispo kündigen. Und die haben gesagt, das geht nicht, das ist bei unserer Bank verboten. Weil sie so ein guter Kunde sind, dürfen wir das nicht machen. Dann habe ich gedacht, ja, irgendwo haben die auch recht, weil wenn man jetzt keinen Dispo überziehen will, muss man selber schauen, dass man das nicht macht. Ne? Aber wenn ich ja keinen Dispo hätte, dann könnte ich das nicht. Ne? Aber da ich ein Dispo hatte, dann konnte ich. Und dann habe ich das auch, ne, sagen wir so, die Verlockung war sehr groß und da reingerutscht. Und mit Kreditkarte ist dasselbe Problem. Wenn man eine Kreditkarte hat, es heißt nicht, man ist gezwungen. Niemand zwingt uns, die zu benutzen. Aber es passiert dann einfach, dass man irgendwann braucht und sagt, ja, okay, nur einmal und dann nur zweimal und dann nur dreimal und dann plötzlich hat man schon 1.000 Euro oder wie viele tausende Euros. Ne? Und dann fragt man sich, wie konnte das passieren? Ne? Ich sage aus eigener Erfahrung. Darum sage ich, nur Guthabenkarten. EC-Karten oder jetzt, es gibt auch Prepaid-Kreditkarten, gibt es auch mittlerweile. Das heißt, du hast ein Guthaben drauf und dann kannst du die benutzen. Wenn du jetzt reisen willst und eine Kreditkarte brauchst, tust du deinen Guthaben auf diese Karte drauf und benutzt es. Du machst keine Schulden. Ja? Oder Bargeld. Geht auch. Bargeld ist immer besser. Dann hat man das unter Kontrolle. Dann macht man keine Schulden. Ne? Verlockung. Ja, natürlich werden wir heutzutage, das war früher auch nicht anders, eingeladen, viel Geld auszugeben. Darum nennt sich auch unsere Gesellschaft Konsumgesellschaft. Weil es heißt konsumieren. Konsumieren heißt was? Heißt Sachen zerstören, sage ich mal in anderen Worten. Konsumieren heißt zerstören. Das heißt, man kauft Sachen und man benutzt sie und werft sie dann irgendwann weg, früher oder später. Das heißt konsumieren. Und diese Konsumgedanken ist nicht ganz richtig. Es gibt Sachen, die wir wirklich brauchen. Es gibt andere, die wir nicht brauchen. Aber die Fabriken, die Firmen, die wollen uns das klar machen, dass wir diese ganzen Sachen brauchen. Und auch die Banken, stellt euch das mal vor. Woher haben die Banken ihr Geld? Woher zahlen die Banken ihre Mitarbeiter? Woher haben die das ganze Geld? Ja, Leuten Geld zu leihen. Die leihen Geld auf Zinsen. Und da brauchen die Leute, die das Geld auch sich leihen. Leute, die da hingehen und sagen, bitte leiht mir Geld. Dispo, Kreditkarten und Darlehen. Die Banken wollen irgendwo ihr Geld. Und was machen die? Bieten an. Hier ein Dispo, hier eine Kreditkarte, hier ein Darlehen. Ne? Ganz günstig und so, warum nicht? Und so, dann kannst du alles kaufen, was du willst. Deine Träume erfüllen und so weiter. Ja, die wollen irgendwo ihr Geld haben. Zinsen, die wir bezahlen. Und die Läden, woher zahlen die Läden ihr Mitarbeiter? Ja, die Sachen, die sie verkaufen. Die müssen ihre Sachen verkaufen. Wenn die Läden ihre Produkte nicht verkaufen, dann müssen sie zumachen. Das heißt, die kommen eben und sagen, ja, hier, dieses Produkt ist gut, kauf hier, kauf, kauf, kauf. Ne? Ja, natürlich brauchen wir viel. Wir brauchen Essen, wir brauchen Kleidung etc. Wir brauchen auch vieles, okay. Ja, aber wir müssen uns wirklich Gedanken machen, was passt zu einem Christ? Und ich sage mal, was zu einem Christ nicht passt, ist Luxus zum Beispiel. Luxus. Auch wenn ein Christ viel Geld hat, es ist kein Grund, um Luxus zu haben. Jemand, ein Mensch braucht zu essen, braucht zu kleiden, braucht zu wohnen. Aber Luxus braucht man nicht. Das ist Verschwendung. Luxus heißt, ist eine Art Sünde. Weil mit diesem Geld könnte man Missionare unterstützen oder Arme speisen. Das heißt, darum sage ich, Luxus ist eine Art Sünde. Natürlich gehe ich jetzt nicht zu einem Reichen und sage, du bist ein Sünder, weil du Luxus hast. Aber wir Jünger, wir, die heute hier sind und uns diese Gedanken machen, sollen uns wirklich an die Nase halten und denken, ja, wie ist es in meinem Leben? Habe ich jetzt Luxus? Kaufe ich Sachen, die unnötig sind, nur um anzugeben? Oder lebe ich einen einfachen Lebensstil? Das christliche Lebensstil ist ein einfaches Lebensstil. Weil, wisst ihr, alles, was wir haben, kostet. Und kostet nicht nur das Geld im Moment, wo wir das kaufen, sondern es kostet ein Leben lang. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tisch kaufe, dieser Tisch, der braucht, sagen wir, 1,5 Quadratmeter Platz. Meine Wohnung, die hat 70 Quadratmeter und die kostet 500 Euro Miete im Monat. Das heißt, jeden Quadratmeter kostet 8 Euro Miete im Monat. Dieser Tisch, er verbraucht 1,5 Quadratmeter. Das heißt, jeden Monat kostet mir nur der Platz, wo dieser Tisch steht, 12 Euro. Ja, eine ganz extreme Rechnung, die uns aber nachdenken lassen soll, dass alles, was wir haben, auch alles andere, was wir haben, auch Kosten verursacht im Laufe der Zeit. Und diese Kosten sind auch seelische Kosten, weil wir uns dann auch Gedanken machen. Wenn wir zum Beispiel ein paar teure Sachen in unserem Haus, in unserer Wohnung haben, dann müssen wir uns Gedanken machen, ja, und wie wäre es, wenn dann jetzt eingebrochen wird in meiner Wohnung und diese Sachen gestohlen werden? Dann brauche ich eine Versicherung. Dann gebe ich wieder Geld aus in einer Versicherung. die ich nur ausgebe, weil diese Sachen, die ich habe, da luxuriös sind. Wenn die jetzt einfach wären, dann bräuchte ich diese Versicherung nicht, dann hätte ich diese Angst nicht, dann hätte ich diese Sorge nicht, dann werde ich seelisch nicht belastet in diesem Moment. Ne? Ganz wichtige Frage, Schwester Nelly. Haftpflichtversicherung und Hausratversicherung. Ja, ich denke schon, dass es eine Haftpflichtversicherung eine sinnvolle Sache ist, weil man aus Versehen irgendwas kaputt machen kann. Und in Deutschland sind ja viele Leute reich. Viele Leute haben teure Sachen, teure Autos, fahren vor unserer Tür. Und auch in Wohnungen, die wir besuchen, gibt es teure Gegenstände, die wir vielleicht kaputt machen, wenn wir sie berühren oder wenn wir über die Straße laufen und einen Unfall verursachen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, eine Haftpflichtversicherung ist schon sinnvoll und die ist auch nicht so teuer. Wir bezahlen, ich denke, so circa 40 Euro im Jahr für unsere Haftpflichtversicherung. Aber eine Hausratversicherung, da würde ich schon zweimal darüber nachdenken, weil ich denke, die ist immer im Vergleich zu das, was man hat. Wenn alle unsere Möbel, ist zum Beispiel unseren Fall, die meisten unserer Möbel haben wir aus dem Sperrmüll oder gebraucht, gekauft. Und für uns macht es wenig Sinn, eine Hausratversicherung abzuschließen, verstehst du? Weil wenn uns das jetzt geklaut wird, Okay. Ja, gut, diese Bemerkung, Schwester Nelly, warte eine Sekunde. Diese Bemerkung ne, von Schwester Franziska ist wichtig. Wenn jetzt das passiert, wenn das ganze Haus unter Wasser ist und die ganzen Möbel kaputt sind, genau darum ist auch eine Hausratversicherung da. Und genau da ist wirklich die Frage, sind meine Sachen jetzt so teuer, dass wenn die jetzt mal kaputt gehen, dass ich die wirklich dann eine Versicherung brauche, um die wieder zu kaufen? Oder kann ich die vielleicht mal notdürftig reparieren und dann später wieder gebraucht kaufen? Ne, jeder muss das für sich selbst beantworten. Ja, Schwester Franziska, ich seh das so, alle, wir sind nach Deutschland gekommen vor 15 Jahren und hatten gar nichts. Und die Hälfte, was wir haben, haben wir alles von Bekannten bekommen. Schrank, Tisch und Bett und alles haben wir von Bekannten bekommen und haben uns gefreut und haben nichts weggeworfen. Alles haben wir behalten. Und im Laufe der Zeit haben wir dann okay ein anderes Bett gekauft, weil ein Bekannter umgezogen ist, hat gesagt, er wollte ja nicht dieses Bett für ein paar Euro, dann haben wir das gekauft. Aber falls jetzt das passieren würde, dass wirklich unsere Möbel kaputt gehen würden, dann würden wir es wieder von vorne anfangen. Ne, weil die Chance, dass wirklich alles kaputt geht, ist sehr gering. Ich sage mal, wenn alles jetzt unter Wasser ist, wenn das ganze, die ganze Wohnung unter Wasser wäre, dann wären auch die Möbel nicht so beschädigt, dass man sie nicht mehr gebrauchen könnte. Man könnte sie weiter gebrauchen. Und nur in dem Fall zum Beispiel von Feuer, wenn jetzt Feuer fangen würde und wir dann ne, vor dem Nix stehen würde. Aber dann würden auch sicher viele Leute kommen und sagen, wir helfen euch. Mit, sagen wir so, zum Anfang eine Matratze oder ein paar Töpfe oder solche Sachen. Ne? Aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Wenn wir jetzt alles versichern, alles Mögliche versichern, werden wir viel Geld ausgeben in Versicherung. Müssen wir wirklich beten. Wirklich beten, um das zu erwägen. Weil am Ende geht man vielleicht im Durchschnitt mehr für Versicherung aus, als oder sehr viel mehr für Versicherung aus, als dass man zurückbekommt im ganzen Leben. Weil wir haben vor ein paar Jahren eine ganz enge Phase durchgemacht in unseren Finanzen und dann haben wir jede einzelne Spese unter die Lupe genommen und haben wir gedacht und gebetet, brauchen wir diese eine Sache unbedingt? Leben wir nicht ohne diese Sache? Ne? Und dann, was ist übrig geblieben? Zum Beispiel jetzt Haftpflichtversicherung ist geblieben. und noch ein paar andere Sachen, die wir ganz persönlich so gemerkt haben, für uns ist dies und das wirklich unabdingbar. Aber das ändert sich auch von Person für Person. Das heißt, ich sage euch nicht, kündigt alle eure Versicherungen oder diese oder jene. Hier geht es um Prinzipien. Lass uns nachdenken, was brauchen wir selbst. Weil ich sage aus eigener Erfahrung, das ist toll, ist einfach toll, wenn man den Lohn bekommt, man bezahlt die Miete und dann weiß man, okay, jetzt bezahlen wir die Miete, die Autoversicherung brauchen wir auch und diese paar Sachen, dies und das und jenes bezahlen wir und dann ist Schluss, weil früher war das anders. Früher war dann Miete und dann Autoversicherung und dann war diese Versicherung, die jene Versicherung, dann Abonnement und da hatten wir noch Schulden, weil wir irgendwas auf Katalog gekauft haben und da war noch eine Rechnung und da und da und da. Ne? Und das war zum Verzweifeln. Und heute nicht. Heute bekommen wir unseren Lohn, wir zahlen unsere 4, 5 Rechnungen und dann ist Schluss und dann haben wir auch Frieden. Und das ist der Ziel der Sache. Ne? Und und ja, lass mich das, deine Gedanken noch vervollständigen, Stefan, ne, das mit dem Wert, mit dem Restwert der Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr teures Fernseher kaufen würde, ne, wir haben keinen Fernseher, aber sagen wir nur theoretisch, wenn ich ein ganz teures kaufen würde, und dann müsste ich denken, ja, muss ich jetzt das versichern, wenn es dann eingebrochen wird und gestohlen wird. Ne? Und wie, dann habe ich dann großen Verlust. Aber wie würde ich über dieses Thema denken? Ich würde zuerst mal sagen, ich würde jetzt nur ein teures Fernseher kaufen, wenn ich es bezahlen würde, sofort bezahlen würde. Das heißt, wenn ich es nicht auf Raten kaufen würde, sondern sofort. Das heißt, da es so ein Gegenstand ist, den man nicht jetzt unbedingt braucht, würde ich es nur kaufen, wenn ich auch tatsächlich das Geld dafür habe. Habe ich das Geld, ich kaufe es. Und wenn jetzt eingebrochen würde und es geklaut würde, dann sage ich, es war schon bezahlt. Es war schon bezahlt, es ist weg, okay. Ist schlimm, aber ich muss noch nie jetzt Schulden noch bezahlen. Also die Sache bezahlt, die mir jetzt geklaut wurde, ne? Es war bezahlt, ich muss jetzt damit leben, dass ich jetzt für eine Zeit lang ein altes Fernseher nehme oder so. Und ne? Ja, Schwester? Aha, gut. Ja, wichtiges Thema, Almosen, aber ich würde vorschlagen, lass uns das zu Ende besprechen, ne? Weil es jetzt nicht passt hier in dieses Thema, weil wir sprechen über diese Verlockung. Jetzt geht es um die Verlockung, ne, dass uns immer eingeladen, wir werden immer eingeladen, kauf dies, etc. Und was ich hier sagen wollte, ist, dass alle diese Sachen, die man kauft, uns auch belasten, auch geistlich belasten. Dass man sich dann Sorgen machen muss, ja, ich habe jetzt ein teures Fernseher, und wie wäre es, wenn ich eingebrochen werde, etc., etc. Die belasten uns auch geistlich und auch die Kosten, weil dann ein großer Fernseher auch viel mehr Strom verbraucht und dann hat man ja jeden Monat dann ein paar Euro mehr in der Stromrechnung, etc., etc. So, dass wir Leute, die auch viel mehr haben, auch viel mehr ausgeben und das alles zu ne, unterhalten, versteht ihr? Und wenn wir jetzt weniger haben, geben wir auch weniger aus und leben auch mehr zufrieden. Wir haben weniger Sorgen. Ja? Darum ist es wichtig, dass wir uns immer fragen, ne, immer, brauche ich das wirklich, dieses Gegenstand? Kann ich damit vielleicht ohne leben und so? Dann haben wir viel mehr Frieden. Ein Christ sollte ein einfaches Lebensstil führen, weil dann man hat auch weniger seelischer Belastung. Nächste Überschrift, Schuldenabbau. Ja, und wenn jemand Schulden hat, wie kann er Schulden abbauen? Ich habe so ein, im Laufe meines Lebens habe ich eine Bemerkung gemacht. Früher habe ich gedacht, es gibt 3 Arten von Menschen. Ich habe früher gedacht, es gibt Leute, die Erspartes haben. Es gibt Leute, die Schulden haben. Und es gibt Leute, die kein Erspartes haben und keine Schulden haben. Früher habe ich gedacht, es gibt diese 3 Arten von Menschen. Aber heute denke ich, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt. Menschen, die Erspartes haben und Menschen, die Schulden haben. Es gibt nichts dazwischen. Warum ist wichtig, dass wir diese Bemerkung machen? Weil ich habe immer gedacht, ja, wichtig ist, keine Schulden zu haben. Aber irgendwann hatte ich Schulden. Und da habe ich mir fragen müssen, ja, wieso ist es dazu gekommen? Ich habe immer gedacht, wichtig ist, dass ich keine Schulden habe, aber plötzlich habe ich Schulden. Und was kann ich machen, dass später das nicht wieder passiert? Und dann habe ich einen Gedanken gehabt. Ich muss sparen. Diese Schulden sind gekommen, warum? Weil ich irgendwann mal kein Geld hatte, um einen Notfall entgegenzumachen. Zum Beispiel mein Auto ist kaputt gegangen, Motor, musste Keilriemen gewechselt werden, 4 neue Reifen und Öl und dies und das, 1000 Euro würde das alles kosten und ich hatte die 1000 Euro nicht. Und dann musste ich dann Schulden machen und die waren sehr froh, haben gesagt, ja, kein Problem, hier, wir geben dir 5000 Euro Guthaben auf eine Kreditkarte. Ne? Ich habe gesagt, ja, ich brauche nur 1000 Euro, kein Problem, aber im Laufe der Zeit habe ich gedacht, ja, ein bisschen diese Kreditkarte ein bisschen zu benutzen, wäre auch kein Problem, nur einmal, ne, wie gesagt, nur zweimal, nur dreimal und so weiter und das ist immer schlimmer gegangen, bis irgendwann ich gesagt habe, nee, das stimmt nicht, das ist falsch, die Bibel sagt, wenn du gesegnet bist, dann hast du keine Schulden, ich muss was dagegen unternehmen. Tipps für den Schuldenabbau ist sich fest vornehmen, ne, verstehen, dass es ein Fluch sein kann. Verstehen, dass es nicht gut ist. Das ist kein Segen für einen Christ, wenn er Schulden hat. Dann muss man sich fest vornehmen, ich will Schulden abbauen. Es gibt natürlich viele Christen, für denen man das nicht sagen muss. Aber es gibt andere, ne, für denen ist das jetzt wichtig. Wirklich vornehmen. Ich will meine Schulden abbauen. Weil viele denken, ja, kein Problem, ich zahle nur 3% in der Kreditkarte und dann rollt man das immer weiter. Nein, es ist wichtig, das abzubauen. Punkt Nummer 2. Die meisten Schulden werden Aha. Ganz wichtige Frage, Schwester. Ganz wichtige Frage, Schwester Franziska. Ne, wir, dieses Thema haben wir auch letzte Woche besprochen. Wie ist das mit eine Wohnung kaufen? Eine Wohnung kaufen. Auch ähnlich. Mhm. Ja, genau, Schwester. Genau. Ne? Lass mich das zusammenfassen, die Ideen. Weil Schwester Nelly hatte auch letzte Woche gesagt, sie hat jetzt ein weniger altes Auto gekauft und wir haben da berechnet, dass sie jetzt viel weniger Ausgaben hat, obwohl sie jetzt Schulden hat, diese Raten, die sie bezahlen muss. Aber das andere Auto, das alte Auto, ist so oft zur Werkstatt gehen müssen, dass die Spesen sehr hoch geworden sind. Und dadurch, dass sie jetzt ein weniger altes gekauft hat, hat sie jetzt im Ende der Berechnung viel weniger Ausgaben. Okay, das ist so, sagen wir so, ein Ausnahmefall. Da müssen wir wirklich schauen. Ne? Wir können dieses Prinzip, wenn wir jetzt zu sehr sagen, nee, du musst das alte Auto behalten und so, dann wird sie auch nicht schaffen, ein anderes zu kaufen, weil sie gibt immer ihr ganzes Geld aus, dieses Auto zu reparieren. Ne? Muss irgendwann aus diesem Teufelskreis raus. Und mit einer Wohnung, da bin ich voll der Meinung, man sollte sich eine Wohnung kaufen, wenn möglich. Das sollte man wirklich tun, weil da ein großer Unterschied ist zu allen anderen Arten von Kaufen in Raten. Weil Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Wir können nicht sagen, Miete zahlen brauchst nicht, kein Problem, wohnt unter der Brücke. Ne? Das wäre jetzt, ne, absurd. Darum ist wichtig, ist wichtig, dass wir das festhalten. Wohnen ist auch ein Grundbedürfnis, was man nicht absprechen kann, so wie Essen und Kleiden. Steht in der Bibel, das brauchen wir. Jeder Mensch muss sich kleiden, wir sollen nicht nackt laufen und wir müssen auch essen. Niemand soll hungern. Jesus hat nicht gesagt, hungert. Ne? Zum Gegenteil. Ne? Und auch Wohnen, das brauchen wir auch. Wohnung ist ein Grundbedürfnis. Und wenn wir Miete zahlen, dann geben wir dieses Geld ab und sehen wir es nie wieder. Es kommt nie zurück. Es geht weg und bleibt weg. Und wenn wir eine Wohnung kaufen auf Raten, dann zahlen wir einen Kredit. Genau, ich sage so, ja genau, ja, natürlich nicht Raten, aber einen Kredit aufnehmen und zahlen die Raten dieses Kredits, dann zahlen wir im Grunde für uns selbst. Natürlich die Zinsen, okay, zahlen wir für die Bank, aber ein großer Teil davon ist für uns selbst, kommt wieder zurück. Wir kapitalisieren. Ja, das heißt, ein Wohnungskauf ist eine Kapitalisation. Das heißt, unsere Vermögen wächst. Und das ist viel besser. Viel besser ist, dass wir das machen, als zur Miete wohnen. In diesem Fall sage ich, ja, tue das bitte. Wer das tun kann, tue das bitte, weil das ist auch eine Befreiung, wenn man selber eine eigene Wohnung hat. Später muss man nicht mehr zur Miete wohnen. Ne? Hat man was Eigenes, dann ist man auch freier. Und Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Umso freier man ist, so besser. Und man weniger abhängig ist von irgendwas, ist besser. Und ja, okay, ein Haus muss auch. Aha. Ja, man muss das auch bedenken. Das ist auch, ne? Die ganzen, ja, das muss auch gehalten werden, das eigene Haus, und auch, dass man dann auch schwerer umziehen kann. Wenn man jetzt einen Beruf hat, wie wir Missionare, die dann manchmal umziehen müssen, wo irgendwo anders gesendet werden und so, dann ist auch nicht so gut. Ne? Ja. Ne? Ich würde es in jedem Fall machen. Ne? Momentan können wir das nicht, weil wir keinen Arbeitsvertrag haben. Aber ich rate das allem. Tu das einfach. Ne? Wie Franziska gesagt hat, wenn du irgendwann mal umziehen musst, dann kannst du das vermieten und von der Miete dann das bezahlen oder so. Oder man findet eine andere Lösung und so etc. Aber weil das ist eine Kapitalisation. Wenn man alt ist, dann hat man auch eine eigene Wohnung, muss man keine Miete zahlen, wenn man nicht mehr arbeiten kann und so. Total wichtig, in meiner Meinung. Ne? Genau, dann kommen wir zurück auf Seite 70. Zurück auf Seite 70, ganz oben. Die meisten Schulden werden wegen Notfällen gemacht. Waschmaschine kaputt, PKW kaputt, etc. Und darum ist es notwendig, dass man zwei Sparbücher anlegt und monatlich treu einzahlen. Eins für Haushaltsgeräte und Notfälle und zweitens für Urlaubreisen. Urlaub brauchen wir auch. Steht nicht in der Bibel, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, ne? Dass man da einzahlt, dass man treu einzahlt, weil dann brauchen wir keine Schulden machen. Weil, wie gesagt, diese zwei Arten von Menschen, Menschen, die Erspartes haben und Menschen, die Schulden haben. Nur diese zwei Arten von Menschen gibt es. Weil wenn wir kein Erspartes haben, irgendwann passiert das, dass jetzt eine Waschmaschine kaputt geht. Und dann würden viele sagen, okay, kein Problem, ich gehe zum nächsten Laden und kaufe mir eine, die jetzt 250 Euro kostet. Ja, aber in 2 Jahre und ein Tag ist sie wieder kaputt. Ne, weil die müssen immer 2 Jahre und ein Tag halten, weil die, wie sagt man, die auch 2 Jahre Gewährleistung haben. Ist einfach auch unsere Erfahrung so. Alle Waschmaschinen, die wir hatten, seitdem wir in Deutschland wohnen, haben immer ein bisschen mehr, aber nur immer ein bisschen mehr als 2 Jahre gehalten. Alle. Es war so. Leben 15 Jahre in Deutschland und hatten 7 Waschmaschinen. Manchmal gebrauchte, aber auch eine neue ist kaputt gegangen nach 2 Jahren. Eine sehr gute sogar. Aber das Problem war immer der Motor. Und jetzt haben wir eine gekauft, die auf dem Motor 10 Jahre Garantie hat. Auf das Rest nur 2 Jahre, aber auf dem Motor 10 Jahre. Und die alle anderen 7, die kaputt gegangen oder 6, die kaputt gegangen sind, ist immer der Motor kaputt gegangen. Darum glauben wir, dass wir jetzt dieses Mal 10 Jahre lang Frieden haben. Ja. Ist auch wie ein Teil der Sache, dass man auch hochwertige Sachen kauft. Hochwertige Sachen gehen weniger kaputt und dadurch, dass sie weniger kaputt gehen, werden wir auch weniger seelisch belastet. Weil immer, wenn irgendwas kaputt ist, ist das auch eine seelische Belastung. Zuerst, dass man jetzt was braucht und man nicht hat. Man muss Wäsche waschen, aber die Maschine ist kaputt und so. Dann muss man Geld besorgen und dann muss man zur Stadt gehen, Läden, ne, zu den Läden etc. und so weiter. Ja, genau, das ist mein Ziel, um zu sagen, du musst zwei Sparbücher anlegen. Zwei Sparbücher. Geh zur Bank und sag, zwei Sparbücher anlegen. Und jeden Monat zahlst du da 50 Euro rein. Oder 100, egal. Ne? Und dann hast du, ja, egal. Ne? Da, welche Bank was bezahlt, kann man immer noch diskutieren. Aber wichtig ist, ja, wenn du da jeden Monat 50 Euro reinzahlst, dann hast du am Ende eines Jahres 600 Euro und dann kannst du dir eine ganz gute Waschmaschine kaufen und auf dem zweiten Sparbuch hast du auch 600 Euro und davon kannst du eine ganz tolle Reise machen. Ne? Oder wenn du jetzt 100 Euro einzahlst, dann hast du 1200 Euro, dann kannst du nach Brasilien fliegen. Was auch ganz toll ist. Ne? Okay. Punkt Nummer 3. Nur qualitativ hochwertige Geräte kaufen. Langfristig zahlt es sich aus, spart viel Geld und Nerven. Geld spart man auch durch hochwertige Geräte. Ne, wenn man jetzt eine Waschmaschine kauft, die 500 Euro kostet, anstatt 250, dann hält die auch länger, mehr als das Doppelte, sage ich mal so. Und dann hat man auch nicht diese Sorgen, immer, ja, wenn es kaputt geht, kaufen und so weiter, woher habe ich das Geld und so und so. Aber es gilt für alles andere, alles andere, auch für Klamotten, auch für Kleidung. Wenn wir jetzt eine Kleidung kaufen, die jetzt ein bisschen teurer kostet, aber die sieht dann auch besser aus und die hält länger und im Grunde hat man ganz sehr viel mehr davon. Nicht nur, dass es länger hält, aber dass man auch selber besser aussieht. Und das ist dann auch ein zweiter Vorteil von einer Kleidung, die hochwertig ist. Ne? Aber nicht jetzt eine teure Markenkleidung. Hier müssen wir einen Strich ziehen, weil das ist Luxus. Ne? So viel Geld für eine Hose bezahlen, nur weil sie von der Marke XY ist, die sehr berühmt ist. Nein, das ist falsch. Das soll ein Christ nicht machen. Man soll hochwertige Sachen kaufen, aber auch günstig. Nicht billig, sondern günstig. Ne? Das heißt, wo die Qualität stimmt, aber der Preis auch. Das heißt, der Preis-Leistungs-Verhältnis muss auch gut sein. Ja? Ja. Gab es schon immer, dass Menschen als Sklaven arbeiten mussten? Aber das, was du sagst, Stefan, ist ganz wichtig, ne? Diese biologische Kleidung, die dann diese ne, eine Reihe von wichtigen Faktoren, ne, die mir so gar nicht so aufgefallen, früher, nur jetzt, wo du es gesagt hast, ne, von Feld, ne, vom Feld, die ganzen Gifte, die da gespritzt werden, über die Herstellung von den Fäden und die Herstellung, das Färben und auch das Nähen, alles kann schlecht gemacht werden durch Sklavenarbeit und durch Vergiftung der Umwelt oder es kann auch gut gemacht werden durch ein ne, biologisches Anbau und so weiter und etc. Ja, das ist eine wichtige, ganz wichtige Bemerkung. Ne? Ja. Aha. 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 Ja, gut, dann nächste Überschrift, sparen. Es gibt Bereiche, wo es unvermeidlich ist, jetzt in Klammern Schulden zu machen, zum Beispiel Strom, Wasser, Heizung. Ne? Weil auch Strom ist ja im Grunde gesehen eine Art von Schulden, weil man nicht weiß, ob man jetzt mehr oder weniger ausgegeben hat als den Monatspauschal, was man bezahlt. Vielleicht hat man dann 100 Euro verbraucht, aber nur 80 bezahlt oder nur 60 bezahlt. Und darum ist total wichtig, und das gleiche mit dem Wasser und mit der Heizung, total wichtig, dass man da auch spart, weil ansonsten am Ende des Jahres, wenn die eine Abrechnung kommt, kann man vielleicht einen Schrecken bekommen. Ne? Ja, und darum ist total wichtig, dass wir als Christen, da wir keine Schulden machen wollen, viel aufpassen in diesen Fällen. Wie können wir das hindern, dass man nicht in Schulden hineinrutschen? Wasser, ja, ganz, ganz alte Tipps, die schon meine Eltern immer gesagt haben: Wasser immer schließen, während man die Zähne putzt, Licht ausmachen. Heutzutage, ne, gibt es diese LED-Lampen, die auch sehr toll sind, auch von der Art des Lichtes, weil ich hatte früher diese anderen Sparlampen, diese Neon-Sparlampen, aber das Licht war irgendwie unangenehm. Aber diese LED-Lampen, die haben eine ganz angenehme Strahlung und die sind noch viel, viel sparsamer. Und die kosten auch mittlerweile nicht so viel, 5 Euro oder so. Und wenn man jetzt bedenkt, wie viele Lampen man im Haus hat, mal 5, dann ist es auch nicht so viel. Kann ich nur empfehlen, ne? Heizung zum Reduzieren, zum Beispiel, indem man sich im Winter warm anzieht, ne? Es gibt jetzt Leute aus Brasilien, die nach Deutschland kommen, und in Brasilien sind die gewöhnt, immer den ganzen Tag mit kurze Hosen und kurze Hemden rumzulaufen. In Brasilien ist das so. Die meisten Leute machen das. Dann kommen sie nach Deutschland und auch im Winter, was machen die? Laufen in die Wohnung mit kurze Hosen und kurze Hemden und drehen die Heizung auf. Und nachher in der Rechnung kommt ein Riesenbetrag und dann erschrecken sie sich. Ja, wieso kann das sein? Und so, ja, die wissen nicht, dass ja jedes Grad, was von der Heizung kommt, muss irgendwo hier irgendwas verbrannt werden, sei es Diesel, Gas oder Holz oder so, muss irgendwo verbrannt werden und das kostet alles. Das heißt, wenn man sich jetzt im Winter warm anzieht in der Wohnung, ne, zuerst das tun. Das heißt, zuerst sich mal warm anziehen und dann die Heizung aufdrehen, nur als, ne, als ein, sagen wir so, eine Unterstützung. Ne, natürlich, ich sage mal immer, wir machen die Heizung nur an, wenn es draußen schneit. Dieses Jahr ist es öfter passiert, dass es draußen schneit. Darum haben wir auch dieses Jahr die Heizung öfter an. Aber letztes Jahr haben wir im ganzen Winter die Heizung überhaupt nicht benutzt. Ja, weil wir, ja. Ja, das, ja, da haben wir auch ein paar Tipps. Zum Beispiel, wir haben ein Hygrometer. Hygrometer, das ist ein Feuchtigkeitsmessungsgerät, Luftfeuchtigkeit. Weil wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, ist auch das Kältegefühl viel größer. Und was kann man dagegen tun? Wir haben gekauft einen Entfeuchter, Luftentfeuchter. Und dann lassen wir dieses Gerät laufen. Wenn der Hygrometer jetzt zeigt, dass die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann lassen wir zuerst mal den Luftentfeuchter laufen. Und das hilft ungemein. Dann wird das Gefühl der Kälte geht runter. Fühlt man sich einfach besser. Auch wenn es kalt ist, fühlt man sich besser. Aber wenn die Feuchtigkeit hoch ist und es ist kalt, fühlt man sich schlecht. Das Gefühl ist einfach unangenehm. Ist so ein Tipp. Das heißt, haben wir irgendwann, ist uns dieses Licht aufgegangen. Feuchtigkeit beschauen. Kostet auch nur 5 Euro, so ein Hygrometer. Ja, nächster Abschnitt. Kauf aus Impuls. Als Sünde betrachten. Als Sünde betrachten. Das heißt, wurde nicht geplant, weil nicht benötigt. Wenn wir irgend in einen Laden reingehen und schauen, oh, das ist toll, das kaufe ich mir. Aber wieso, ne? Wieso ist man nicht von zu Hause ausgegangen mit dem Gedanken, ich gehe zur Stadt und ich gehe zu jenem Laden und kaufe das, ne? Weil es nicht gebraucht hatte. Man hat es nicht gebraucht. Warum kauft man es, wenn man es nicht gebraucht hat? Darum habe ich mir als Ziel gesetzt, ich kaufe nur Sachen, die ich mindestens einen Monat lang brauche. Wo ich irgendwann gemerkt habe, das brauche ich. Und irgendwann sage ich meiner Frau, Betty, ich habe gemerkt, ich brauche dies und jenes. Das heißt, ich schaue mir, fange an, um mich zu schauen, schaue die Preise, wie viel kostet das in diesem Laden, in jedem Laden. Und sehr oft passiert es dann auch, dass man im Laufe diesen Monats oder 2 Monate irgendwo das in Angebot kommt. Und dann sage ich, so, jetzt schlage ich zu. Aber wenn man aus Impuls kauft, dann hat man auch diese Chance nicht, ne? Und wenn man plant und sagt, okay, im Laufe der nächsten Wochen muss ich dies und das kaufen, und dann schaut man schon. die Angebote und so, kann man viel sparen. Und dann kann man auch viel nachdenken. Das ist für mich sogar eine Gewohnheit. Ich gehe in keinen Laden rein, wenn ich nicht schon vor der Tür weiß, was ich da drin will. Ja, das ist so ein Gesetz, was ich habe in meinem Leben. Ne? Weil ich mich dann später nicht das bereuen muss. Ja, weil früher habe ich dann bereut, ja, warum habe ich dies und das gekauft, brauche ich gar nicht, Geldverschwendung, die Qualität stimmt nicht, etc., etc. Und jetzt nicht immer zuerst denken und dann kaufen. Ist ein Tipp für diese Sache, wie kann man die Schulden abbauen. Nächster Abschnitt, alle Spesen penibel unter die Lupe nehmen. Zum Beispiel Verträge, Abonnements, Versicherungen etc. Jede einzelne prüfen, ob sie wirklich sehr benötigt wird. Ansonsten kündigen. Nächster Abschnitt, was Telefon angeht. Wege finden, wie man Kosten reduzieren kann und im Voraus bezahlt. Das ist das wichtige Wort, im Voraus bezahlt. Zum Beispiel VoIP, Skype, Prepaid oder Flatrate. Ja, weil früher hat man nur die Möglichkeit gehabt, im Nachhinein zu bezahlen. Und das war sehr oft oder quasi immer eine Falle. Quasi immer. Unsere Telefonrechnungen waren immer hoch, weil man immer gedacht hat, ja, kein Problem, ist so günstig. Und dann hat man viel telefoniert und am Ende haben sich dann die Minuten so gehäuft, dass die Rechnung dann hoch ausgefallen ist. Und darum haben wir das Ziel genommen, immer im Voraus zahlen. Wir haben verschiedene Methoden herausgefunden, im Voraus zahlen, wie zum Beispiel Prepaid. Prepaid heißt das genau das. Pre heißt vor, paid, bezahlt. Im Voraus bezahlt. Prepaid, man bezahlt und dann benutzt man. Und wenn man es benutzt hat und kein Guthaben mehr hat, dann kann man nicht mehr sprechen. Aber, das ist der Nachteil, kann man nicht mehr sprechen, weil der Vorteil ist, dann macht man auch keine Schulden. Dann gibt man nicht so eine Unmengen Geld aus. Nee, dann irgendwo ist ein Ende, Schluss, Punkt. Ja, ist der Vorteil. Oder VoIP. VoIP ist auch hier wichtig für Leute, die zum Ausland anrufen. Da gibt es solche Apps, die man auf Handy installieren kann, wo man dann 10 Euro einzahlt und dann ganz günstig telefonieren kann. Übers Internet. Aber auf Telefone. Das heißt, auf der anderen Seite der Leitung sind die Leute auch in ihren Telefonen, Festnetz oder Handys und man benutzt diese App, um günstig durch das Internet auf Festnetz oder Handys telefonieren. Benutzen wir auch sehr häufig oder haben wir sehr häufig benutzt in den letzten Jahren, jetzt quasi nicht mehr, weil hier alles auch über WhatsApp läuft in der ganzen Welt. Trotzdem kann dieser Tipp noch irgendwem wichtig sein. Das heißt, der wichtige Punkt ist im Voraus bezahlen. Wenn ich irgend mit jemand telefonieren will, soll ich denken, wie viel wird das jetzt kosten? Wann werde ich das bezahlen? Werde ich das zuerst bezahlen und dann telefonieren oder werde ich zuerst telefonieren und dann bezahlen? Das ist immer jetzt hier eine philosophische Frage. Wann bezahlen wir die Sachen? Bevor man sie bekommt oder nachdem man sie bekommen hat? Weil dann sind das Schulden. Wenn man die Sachen im Nachhinein bezahlt, dann sind das Schulden. Es ist wichtig, dass man versucht immer zuerst das Geld haben und nachher das Geld um die Sachen umtauschen und nicht, ne, das ist ja viel ein philosophischer Gedanke. Ja, ja Schwester, Handyvertrag. Schwester, nur eine Sekunde, okay? Nur eine Sekunde. Lass uns Folgendes machen. Lass uns hier die Schulung beenden und nächste Woche machen wir ab diesem Punkt weiter, okay? Okay, dann stoppe ich hier die Aufnahmen. Ja.